Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Noch Fragen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Seminarvorträge. Oder um noch ein bisschen genauer zu sein, es geht um eine Bilanz aus den Pro-Seminar-Vorträgen Algebra, die wir im Sommersemester gehört haben. Das waren einige. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele sich für dieses Seminar interessiert haben. Und wir haben also gesammelt, was ist uns aufgefallen, was hat uns gut gefallen, was kann man noch verbessern. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Imke und mich und Patrick und Paula und Bastian. Und wir haben uns mehrfach ausgetauscht darüber, was uns bei den Vorträgen aufgefallen ist. Viele Rückmeldungen haben Sie ja gehört in den Vorträgen selbst, beziehungsweise in der Rückmeldungsrunde im Anschluss an die Vorträge. Aber wir haben uns auch außerhalb davon noch ausgetauscht. Auch mit einigen Studis habe ich mich noch über die Vortragstermine hinaus ausgetauscht, wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, und habe mal gefragt, so, was ist Ihnen aufgefallen, was hat Ihnen gut gefallen, wie kommen Sie mit diesen Rückmeldungsrunden zurecht, wie hilfreich war das, was wir an Rückmeldungen gegeben haben, wo hätten Sie noch mehr Unterstützung gebraucht, was auch immer. Es wurde sehr viel geredet, möchte ich damit sagen. Und das heißt, dass das jetzt wahrscheinlich eine lange Podcast-Folge wird, denn es gibt zu dem Thema viel zu sagen. Ich selbst hätte schon sehr viel zu sagen zu diesem Thema, aber ich habe jetzt auch noch Dinge mit einbezogen, die mir andere Leute gesagt haben. Es geht jetzt also los mit einem Überblick zum Thema Seminarvorträge. Gar nicht speziell Algebra, sondern generell Seminarvorträge. Und ich unterscheide jetzt auch nicht groß zwischen Pro-Seminar oder Fachseminar, auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt. Und an manchen Stellen werde ich darauf hinweisen. Und dann möchte ich noch vorweg schicken, dass ich das, was ich jetzt sage, ein bisschen aufgeteilt habe. Es gibt nämlich inhaltliche Aspekte, es gibt handwerkliche Aspekte und dann gibt es Aspekte, die was mit dem Auftreten zu tun haben. Das habe ich ein bisschen sortiert. Ich hoffe, dass diese Sortierung für Sie sinnvoll ist und dass Sie aus dieser Folge was mitnehmen. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ich dann noch darauf angesprochen werde. Vielleicht gibt es noch weitere Fragen oder Dinge, die ich vergessen habe. Wie Sie wissen, bin ich da immer neugierig und lerne dann da gerne noch was dazu. Reden wir über Inhaltliches. Bevor ich damit anfange, möchte ich etwas sagen. Es gibt meiner Auffassung nach keine perfekten Vorträge, genauso wie es keine perfekten Vorlesungen gibt. Es gibt Leute, die brillant vortragen oder die brillante Vorlesungen halten. Es gibt Leute, bei denen man da sitzt und einfach nur staunt und man freut sich, weil die Mathematik wunderschön ist und toll vorgetragen, toll erklärt, super handwerklich gemacht. Und trotzdem kann es sein, dass dann manche Leute in diesem Vortrag noch etwas unangenehm finden, störend, dass sie irgendwas stört am Auftreten der Person oder dass sie an irgendeiner Stelle sagen, ach, dieses Beispiel hätte ich aber anders erklärt. Es gibt keinen perfekten Vortrag, es gibt keine perfekte Vorlesung. Das Einzige, was wir anstreben können, ist, dass wir inhaltlich sauber arbeiten, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie wir handwerklich arbeiten, dass wir das Publikum respektieren, dass wir die Mathematik möglichst gut präsentieren, um die es geht, und dass wir das so machen, dass unsere Persönlichkeit dabei irgendwie zum Vorschein kommt, dass man sie wahrnimmt, aber dass sie sich auch nicht in den Vordergrund spielt. Wenn wir das gut umsetzen, und das hat auch was mit Tagesform zu tun, dann können wir sehr, sehr gute Vorträge halten, aber Perfektion in einem absoluten Sinne gibt es da meiner Auffassung nach nicht. Jetzt fangen wir an mit inhaltlichen Dingen. Ich finde wichtig, dass ein Vortrag eine Struktur hat, ein klares Thema, das sollte auch am Anfang gesagt werden. Ich mag es, wenn es einen roten Faden gibt. Der rote Faden kann darin bestehen, dass man am Anfang sagt, was man in welcher Reihenfolge macht. Diese Reihenfolge sollte man sich gut überlegen. Und wenn man sich dann da langhangelt, dann hat man automatisch einen roten Faden. Manchmal gibt es aussagekräftige Beispiele, die Leute verwenden, um sich entlang dieses Beispiels die Themen des Vortrags zu erarbeiten. Und dann dient das Beispiel als verbindender roter Faden. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Aber ich finde wichtig, dass in einem Vortrag nicht einfach nur wahllos Dinge aneinander gereiht werden, sondern dass man da eine Struktur erkennen kann. Inhaltlich muss ein guter Vortrag sauber sein. Das heißt, die Definitionen müssen ordentlich sein, sinnvoll, korrekt. Im Sinne von, die dürfen nicht in sich widersprüchlich sein oder es dürfen keine Mehrdeutigkeiten da vorhanden sein. Die Aussagen müssen klar formuliert sein. Es muss klar sein, welche Voraussetzung wird wann benutzt. Was ist die Voraussetzung, was ist die Behauptung, wo beginnt ein Beweis, wo ist ein Beweis zu Ende? Das sind inhaltliche Dinge, die einfach absolut klar sein müssen. Die Argumente müssen nachvollziehbar sein, es muss genug erklärt werden. Und die Erklärungen müssen so sein, dass sie zum Niveau des Publikums passen. Mit Niveau meine ich jetzt sowas wie Hintergrundwissen, Was wissen die Leute schon aus vorherigen Veranstaltungen oder was haben sie im gleichen Vortrag vorher schon gehört? Beispiele sind wichtig und sie sollten kurz, klar und aussagekräftig sein. Manchmal sagt ein Beispiel mehr als 1000 Worte und deswegen sollten Sie sich auch überlegen, ob Sie Beispiele zur Motivation verwenden oder um im Nachhinein Dinge zu erläutern oder um eine neue Fragestellung einzuleiten. Auch Unbeispiele können sehr erhellend sein. Es gibt Begriffe, die so merkwürdig sind, dass man auf jeden Fall Beispiele und Unbeispiele braucht, um zu verstehen, was die Intuition hinter diesem Begriff ist. Gleichzeitig sollten Beispiele nicht zu viel Raum einnehmen, sie dürfen nicht den halben Vortrag ausmachen. Und wichtig ist auch, dass man sich bei den Beispielen vorher einmal kurz überlegt, ist es sinnvoll, an einem Beispiel mehrere Dinge zu erläutern und das quasi wie einen roten Faden zu benutzen, oder brauche ich sowieso sehr viele unterschiedliche Beispiele? Dann muss man sich überlegen, wie man das mit der Zeit gut hinbekommt. Wenn etwas erklärt wird, dann sollte alles Notwendige sichtbar sein, jedenfalls so gut wie das geht. Wenn man einen technisch schwierigen Satz hat, dann müssen die Definitionen, die dafür benötigt werden, wenn sie neu sind, sichtbar sein, während man den Satz erklärt, weil die Leute sonst damit beschäftigt sind, zu überlegen, was war das nochmal. Während eines Beweises sollte der Satz, den man beweist, sichtbar sein. Und wenn das nicht die ganze Zeit möglich ist, weil man zum Beispiel noch Hilfsresultate braucht, dann muss man sich so organisieren, sei es mit der Tafel oder sei es mit Folien, dass immer das sichtbar ist, was jetzt gerade im Moment besonders wichtig ist. Und man muss in der Lage sein, da notfalls hin und her zu schalten, also eine Folie auszutauschen oder eine Tafel umzuklappen. Da kommen wir gleich beim Thema Handwerkliches nochmal dazu. Das ist nicht so einfach, das alles mitzudenken, aber es ist wichtig, dass man immer wieder bei der Vortragsvorbereitung diesen Schritt zurückgeht. Was braucht das Publikum in diesem Moment, um die Mathematik zu verstehen, über die ich da gerade rede? Das heißt, man muss differenzieren zwischen Begriffen, bei denen man davon ausgeht, dass die wirklich allen klar sind, und Begriffen, die gerade erst eingeführt wurden und wo es also sein kann, dass Leute nochmal die Definition brauchen, sichtbar brauchen, während man mit diesem Begriff argumentiert. Normalerweise ergeben sich diese Sachen automatisch, indem man selber die Perspektive des Publikums einnimmt. Wenn man es nicht so gut kann oder sich da noch unsicher fühlt, und wir üben das ja jetzt alle, klar, dann ist dafür ein Probevortrag gut. Das heißt, man überlegt sich was und testet genau das im Probevortrag und man fragt dann auch die Leute, okay, war jetzt alles Wichtige sichtbar? Welche Begriffe hätte man jetzt noch sehen müssen? Oder war die Reihenfolge, in der ich die Hilfsresultate erklärt habe, war die in Ordnung? Hätte ich irgendwas früher erklären sollen? Wäre es jetzt wichtig gewesen, die Aussage des Satzes nochmal zu sehen? Irgend sowas. Da ist dann ein Publikum wichtig beim Probevortrag, das wirklich aufpasst und das auch kritisch ist. Das also dann auch sagt, ja, Moment, hier die ganze Zeit, da haben wir über diesen Satz geredet und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was der Satz eigentlich sagt, weil der nicht zu sehen war. Diese Rückmeldung muss man dann kriegen. Wenn man die nicht bekommt, dann kann man logischerweise auch aus dem Probevortrag an der Stelle nichts lernen. Wichtig finde ich noch den Unterschied zwischen erklären und erzählen. Manchmal habe ich erlebt in den Vorträgen, dass Leute in so einen Erzählmodus gekommen sind, wo sie dann zwar gesagt haben, was da passiert, und die Aussagen waren auch alle mathematisch richtig, aber sie waren nicht durch Argumente verbunden. Da würde ich sagen, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur erzähle, das ist so und das ist so und deswegen ist das so und dann ist das so, oder ob ich sage, das ist so, weil, und jetzt benutzen wir dieses Lemma, und zwar mit dem in der Funktion von dem und mit dem in der Funktion von dem, und wir dürfen das Lemma verwenden, weil die Voraussetzungen erfüllt sind, weil, und dann kommen wir zur nächsten Aussage, und jetzt machen wir eine Umformung, und dieses Gleichheitszeichen kommt daher das, und so weiter. Ich finde Erklärungen wichtig, und in diesen Vorträgen ist es selten so, dass Dinge einfach völlig klar und automatisch sichtbar sind. Meistens muss man noch irgendwas dazu sagen. Und die Qualität der Vorträge hat sich da sehr, sehr stark unterschieden bei den unterschiedlichen Leuten. Manche sind immer wieder in so einen Erzählmodus gekommen und haben dann vergessen, wirklich zu erklären und zu begründen. Und andere haben das schon ziemlich gut gemacht. Die haben dieses Gleichgewicht zwischen viel sehr detaillierter Erklärung und etwas gröberen Erklärungen, da wo das geht, ziemlich gut hingekriegt. Wenn Sie sich vorbereiten, müssen Sie jeden Schritt abklopfen, jedes Argument, jeden Beweisschritt, jedes Gleichheitszeichen. Auch da haben wir gemerkt, da haben die Leute sich unterschiedlich gut vorbereitet. Und wenn man danach irgendwas gefragt wird im Vortrag und das nicht erklären kann, ist es unangenehm. Es ist ein bisschen peinlich, aber es ist auch für alle, die dabei sind, unangenehm, weil man dann merkt, aha, die Person hat an der Stelle nicht sorgfältig gearbeitet. Und mir persönlich ist dann auch egal, ob man, oder nicht ganz egal, aber häufig ist mir dann in dem Moment egal, ob man das Gleichheitszeichen nicht verstanden hat und nicht gemerkt hat, dass man das nicht verstanden hat, oder ob man es nicht verstanden hat und man weiß es auch und denkt sich, ach naja, in dem Moment ist mir das dann bestimmt klar. Man sollte in seinem Vortrag keine Dinge haben, die man nicht auf Nachfrage erklären kann. Es ist völlig in Ordnung, wenn da weiterführende Fragen sind und man dann in dem Moment sagen muss, oh, tut mir leid, das habe ich mir nicht angeguckt, das führt jetzt deutlich weiter. Das ist okay. Wir lernen das ja alle noch, wir können das nicht alles wissen. Aber es geht nicht, dass man in einem Beweis dann ein Argument bringt und auf Nachfrage nicht erklären kann, warum dieses Argument funktioniert. Das ist wirklich ein No-Go, das sollte in einem Vortrag nicht passieren. Dafür sind wir ja auch da, um Ihnen da vorher zu helfen. Sie können dann kommen, egal wie klein die Schritte sind. Sie dürfen da gerne bei einzelnen Gleichheitszeichen, bei einzelnen Implikationen oder bei irgendwelchen Argumenten, bei der Anwendung von irgendeinem Lemma, was auch immer, da dürfen Sie gerne nachfragen und uns nochmal löchern. Warum funktioniert das? Warum ist das so? Wie erkläre ich das am besten? Überlegen Sie sich bitte gut, wie Sie Dinge notieren. Es sollten keine Buchstaben mehrmals mit unterschiedlichen Bedeutungen vorkommen, jedenfalls nicht kurz nacheinander oder im gleichen Beweis. Auch andere Dinge wie Bezeichnung von Abbildungen oder so, da sollte man sich überlegen, was nimmt man? Gibt es das schon irgendwo? Gibt es eine Standardnotation dafür? Wenn ja, kann man die verwenden und kann das dann auch sagen. Wenn man sich was selbst ausdenkt, muss es wohl überlegt sein. Bitte holen Sie im Vortrag Ihr Publikum ab. Das hat auch was mit dem klaren Anfang zu tun. Je nachdem, ob Sie ein Thema haben, das unmittelbar auf irgendwas aufbaut, was die Leute schon kennen. Also sagen wir mal, Sie haben einen zahlentheoretischen Vortrag und der baut auf der Eulerschen Phi-Funktion auf. Und Sie wissen, alle haben schon mal was von der Eulerschen Phi-Funktion gehört in der Algebra-Vorlesung. Dann reicht es, wenn Sie das nochmal kurz wiederholen und die Leute damit abholen. Wenn Sie ein Thema völlig neu einführen, dann sollten Sie sich überlegen, was genau brauche ich hier, was die Leute kennen, was ist neu. Und wie kann ich das Neue begründen oder motivieren mit etwas, was die Leute schon gesehen haben, damit die sich abgeholt fühlen? Das ist jetzt schon so ein bisschen für Fortgeschrittene. Im Proseminar-Vortrag würde ich nicht erwarten, dass sie das alle schon super beherrschen und sich diese Art von Gedanken machen, aber es ist für das Publikum sehr angenehm, wenn es am Beginn des Vortrags auf diese Art und Weise abgeholt wird. Das hängt auch vom Vorwissen des Publikums ab, natürlich. So, dann, das ist auch was Inhaltliches. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Argument nur mündlich erkläre oder ob ich dazu etwas an die Tafel schreibe. Das heißt also, dass ich mir überlegen muss, wenn ich ein Argument nur mündlich gebe, wie mache ich das? Welche Inhalte sind wichtig? Wie und mit welchen Worten sollte ich die jetzt transportieren? Und wo ist eine Grenze überschritten, bei der mir dann niemand mehr folgen kann und wo es unbedingt notwendig ist, dass ich etwas an die Tafel schreibe? Auch hier sind wir wieder an der Grenze zum Handwerklichen. Aber es gibt eine inhaltliche Komponente, denn ich finde schon, dass je nach Publikum und je nach Thema man manche Dinge durchaus sehr gut mündlich machen kann, wenn man sich vorher inhaltlich sehr gut überlegt hat, was man da sagt und in welcher Reihenfolge. Das erfordert viel Übung. Und gleichzeitig ist es einfach so, dass wenn man mit der Zeit sinnvoll haushalten möchte oder wenn man aus irgendwelchen Gründen denkt, ja, an der Stelle, da möchte ich mir den Tafelplatz so organisieren und deswegen möchte ich diese Argumente nur mündlich machen. Das sind alles absolut respektable Gründe. Dann kann es notwendig sein, Dinge nur mündlich zu erklären, ohne dass man Notizen dazu macht. Es ist auch gar nicht schlecht, das zu üben. Denn sauber über Mathematik zu sprechen, ist eine Fähigkeit, die in vielen Situationen hilfreich ist. Denken wir an Prüfungen oder denken wir an Situationen, wo Sie Leuten erklären, was Sie machen. Also wo zum Beispiel Leute Sie fragen, was machen Sie denn im Mathematikstudium? Wenn Sie dann in ein paar Sätzen klar und knackig erklären können, was Sie da eigentlich tun, dann ist das sinnvoll für das Gespräch. Und in Prüfungssituationen, da ist ja genau das etwas, was vielen auf die Füße fällt. Sie versuchen dann etwas zu erklären, machen vielleicht nur wenige Notizen und haben nicht genug geübt, wirklich auf den Punkt zu formulieren. Also eine Definition sauber zu erklären, ein Beispiel wirklich sauber zu erklären, eine Argumentation wirklich schlüssig, von vorne nach hinten durchzuixen. Das muss man üben. Ja klar, wenn man so miteinander spricht und ein paar Notizen macht, dann schlampt man ja auch mal. Man sagt Sachen so ungefähr und alle wissen, was gemeint ist. Das ist völlig okay. In einem Vortrag ist sowas tödlich. In einem Vortrag muss man im Prinzip bei allem, was man sagen möchte, sich vorher einmal überlegt haben, was ist eine schöne, saubere Formulierung. Wenn man das dann spontan kann, super. Aber gerade bei Nervosität können viele Leute das nicht spontan. Auch mir geht es so, dass ich mir manchmal bei kniffligen Stellen vorher genau überlege, wie formuliere ich das, sodass ich das möglichst gut in einem Satz zusammengefasst kriege und die Leute mir auch noch folgen können. Man muss dabei ja auch bedenken, dass die Leute, die zuhören, nur eine gewisse Konzentrationsspanne haben, innerhalb derer sie dem gesprochenen Wort folgen können, ohne selber dabei irgendwas mitzuschreiben. Auch das muss man berücksichtigen. Das heißt, dass die Sätze nicht zu verschachtelt sein sollten. Ist übrigens auch ein persönliches Problem. Ich neige auch dazu, manchmal Sätze zu basteln, bei denen ich am Ende nicht mehr weiß, wie sie angefangen haben. Beim Sprechen ist es sinnvoll, die Sätze kurz zu halten. Es ist sinnvoll, sich zu überlegen, was möchte ich in welcher Reihenfolge sagen. Und dann kann man immer noch sich am Ende überlegen, dass man das gleiche Argument jetzt nochmal bringt, ein bisschen anders verpackt. Und hier ist wirklich ein Unterschied zwischen dem, was man hinschreibt und dem, was man sagt. An der Tafel kann man durchaus mal längere Sätze formulieren, auf einer Folie kann man durchaus auch mal länger formulieren. Und wenn man spricht, dann muss man sich da viel mehr Gedanken vorher machen, wie das aussehen soll. Ein weiterer inhaltlicher Punkt und auch der letzte jetzt für den Moment auf meiner Liste ist die Reaktion auf Fragen. Wenn ich Vorträge schreibe, dann überlege ich mir vorher, an welchen Stellen ich vermute, dass da Fragen kommen, und ich überlege mir auch, was da wahrscheinlich für Fragen kommen. Dann gibt es welche, die ich im Vortrag schon aufnehme, sodass dann die Frage gar nicht mehr offen ist. Aber manche Fragen lasse ich ganz bewusst offen, überlege mir dann aber, was ich darauf sage. Und ich überlege mir auch, ob es sinnvoll ist, da in einer gewissen Ausführlichkeit während des Vortrags drauf zu reagieren, oder ob ich dann lieber sage, oh, ganz spannende Frage, ich sage dazu aber jetzt nur einen Satz und am Ende des Vortrags gehe ich gern nochmal näher darauf ein. Prinzipiell ist zum Thema Inhalt bei Fragen zu sagen, es ist okay, etwas nicht zu wissen. Und ja, manchmal passiert es, dass man völlig naheliegende Fragen bei der Vorbereitung des Vortrags übersieht. Das ist nicht schlimm. Viel wichtiger ist, dass man in dem Moment inhaltlich angemessen reagiert. Wenn die Frage kommt, dann sollte man die Frage aufnehmen und man sollte in dem Moment sich darüber klar sein, weiß ich das? Möchte ich darauf jetzt antworten? Wenn ja, in welcher Ausführlichkeit? Und welche Antwort nützt jetzt gerade der Person was? Das hat dann auch was damit zu tun, wer da fragt. Denn wenn eine Person fragt, die das gleiche Wissen hat wie man selbst, antwortet oder weniger Wissen als man selbst, dann antwortet man vielleicht anders, als wenn jetzt zum Beispiel eine Person fragt, die das Seminar betreut und die das eigene Thema mindestens genauso gut kennt wie man selber. Das heißt, auch das hat was damit zu tun, wie ausführlich und wie genau man inhaltlich auf die Frage antwortet. Okay, das war der Inhalt. Dann kommen wir jetzt zum Handwerklichen. Wir haben fast immer ein Zusammenspiel gehabt zwischen Tafel und irgendeiner Art von Folien, PowerPoint oder Polylux-Folien. Und für diese Art von Vorträgen ist es auch sehr geeignet. Ich freue mich, wenn Leute es schaffen, sich komplett an der Tafel zu organisieren. Meistens ist es allerdings so, dass man irgendwas, irgendein Hilfsmittel, irgendwelche Vorbereitungen auf der Folie braucht, damit das zeitlich besser passt. Das ist alles in Ordnung. Wichtig finde ich, dass man generell an der Tafel arbeitet und dass man die Folie nur zur Unterstützung verwendet und nicht andersrum. Das ist eine persönliche Sache. Es gibt Leute, die reine Folienvorträge toll finden. Es gibt auch Leute, die das super machen. Es gibt Leute, die reine Folienvorträge halten und dann noch so ein paar Skizzen an der Tafel machen. Ist alles prima. Mir geht es aber in diesem Seminar um was anderes. Mir geht es darum, dass sie lernen, an der Tafel zu arbeiten, und deswegen ist mir am liebsten, wenn der Schwerpunkt da ist. Wenn das so ist, dann heißt es aber, man muss seine Tafelschrift trainieren, die Geschwindigkeit, und man muss sich überlegen, wie ausführlich man an der Tafel sein möchte. Und auch da ist es wieder Geschmacksfrage. Manche kommen mit skizzenhaftem Aufschreiben gut zurecht, manche wollen gerne ausformulierte Sätze haben. Und wir haben beide Extreme gesehen in den Vorträgen. Es gibt Grenzfälle, bei denen ich sagen würde, das finde ich nicht mehr schön, wenn nur noch einzelne Buchstaben da stehen, unverbunden, und man es hinterher überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dann würde ich sagen, das ist kein Tafelbild. Wenn Leute ganz viel ausformuliert an die Tafel schreiben, sehr ausführlich, wovon man die Hälfte auch mündlich machen könnte, dann ist mir das persönlich zu viel und dann geht der Vortrag auch zu langsam voran. Dazwischen ist ein riesiges Feld, wo es auch um Geschmacksfragen geht. Aber der handwerkliche Aspekt ist der, dass die Tafelschrift lesbar ist, ordentlich und groß genug. Bitte lesen Sie keine Folien vor. Ich sage dazu immer gerne betreutes Lesen und ich finde es schrecklich, vor allem dann, wenn die Leute dann mit dem Rücken zum Publikum stehen. Bei Folien gibt es unterschiedliche Philosophien. Manche Leute sagen, auf Folien sollten nur einzelne Wörter, Stichwörter oder so Satzfragmente stehen und überhaupt keine ausformulierten Sätze. Kann man so machen, muss man nicht. Ich denke, dass wenn man zum Beispiel einen Hilfslemma benutzt und das auf einer Folie stehen hat, damit die Leute das sehen, während man es benutzt, dass es dann natürlich in ausformulierten Sätzen da stehen sollte. Ob man das dann komplett vorliest oder nicht, das ist wieder Geschmacksfrage. Was ich überhaupt nicht mag, sind Folien, die voll sind mit Bemerkungen, die alle lang ausgetextet sind und dann so eine komplette Folie füllen. Sowas mag ich nicht. Dann macht man die Bemerkungen lieber mündlich und hat so Stichworte an der Folie stehen, wenn man das überhaupt braucht. Ich mag auch nicht, wenn ich merke, dass Leute ihre Vorträge quasi nur anhand der Folien noch im Kopf haben und jedes Mal gucken müssen, was kommt als nächstes. Zu viel Aufmerksamkeit bei den Folien ist generell ein Problem im Sinne von Aufmerksamkeitsverteilung. Ich möchte im Vortrag gern das Gefühl haben, dass die Person im Wesentlichen zum Publikum spricht. Also nicht nur zu mir, aber auch zu mir. Ich möchte das Gefühl haben, dass es darum geht, dass mir etwas Interessantes, Mathematisches erzählt wird. Nicht nur mir, aber eben auch mir. Ich bin ja Teil des Publikums. Und das heißt, dass wenn eine Person ständig nur auf die eigenen Folien guckt und mit der Aufmerksamkeit ständig nur da ist, dass ich das dann unangenehm finde. Auch da ist wieder ganz viel Geschmacksfrage dabei, aber ich sage jetzt mal, wie ich das sehe. Und wenn Sie Interesse daran haben, das zu vertiefen, dann können wir darüber auch sehr gern sprechen, zum Beispiel für den nächsten Vortrag. Bei Folien scheiden sich immer die Geister. Da wird es immer Leute geben, die dann sagen, das muss ausführlicher sein. Es wird immer Leute geben, die sagen, nein, nein, bitte möglichst kurz. Wichtig finde ich, dass die Folien gut gemacht sind. Nicht zu voll, nicht zu viel Tüdelkram. Bitte keine Schreib- oder Tippfehler. Nicht zu viel mit Farben arbeiten und unbedingt auf so Dinge wie Lesbarkeit und Schriftgröße achten. Und das muss man testen. Am besten in einem Raum, der eine ähnliche Größe hat wie der, in dem man später vorträgt. Im Zweifel immer lieber ein bisschen größer. Blickkontakt finde ich wichtig, das ist in gewisser Weise auch was Handwerkliches, denn man kann es üben, dass man eben nicht ständig mit dem Rücken zum Publikum steht. Und ich weiß, dass manche Leute nicht so gern ausführlichen Blickkontakt halten, dann kann man das aber sozusagen simulieren, indem man in die Menge reinschaut oder so ein bisschen über die Köpfe hinweg oder ein bisschen neben die Köpfe. Dann fühlen die Leute sich immer noch angeguckt, auch wenn man keinen direkten Augenkontakt hat. Und es geht mir einfach um die Zugewandtheit. Ich finde, dass Vorträge sehr unterschiedlich wirken, je nachdem, ob eine Person ständig seitlich oder mit dem Rücken zum Publikum steht, ständig die eigenen Folien anguckt oder auch zur Tafel spricht oder ob eine Person sich immer wieder umdreht und zumindest halb dem Publikum zugewandt ist, in die Richtung guckt und man merkt, man ist irgendwie dabei, man wird angesprochen, man soll auch bitte mitdenken. Gut, was noch handwerklich? Da ist die Frage, was ist wann sichtbar? Bei Folien ist manchmal sinnvoll, dass nicht alles von Anfang an sichtbar ist. Das kann man durch Zudecken und wieder, Aufdecken machen. Bei Polylux-Folien, am Beamer gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, was man tun kann. Welche Wiederholung ist wann sinnvoll? Ist auch was Handwerkliches, aber mit einer Schnittstelle zum Inhaltlichen. Denn wenn ich mich auf bekannte Dinge beziehe, dann brauche ich die an irgendeiner Stelle. Da muss ich mich entscheiden, möchte ich das am Anfang alles wiederholen und den Leuten dann sagen, das brauchen wir alles später? Oder erinnere ich die Leute immer dann, wenn wir das brauchen, also wirklich erst in dem Moment? Ist auch ein Stück weit Geschmacksfrage und je nachdem, wie umfangreich die Erinnerungen sind, mache ich das auch selber unterschiedlich in meinen Vorträgen. Wenn man Argumente erklärt, dann ist auch so eine Frage, wie ausführlich macht man das? Wir haben Vorträge gesehen, wo manchmal nur Beweisskizzen erklärt wurden. Und das finde ich schwierig. Eine Beweisskizze gut zu erklären, sodass die Leute mitnehmen, was die Idee ist und sodass es nicht oberflächlich wirkt, das ist viel, viel schwieriger, als man denkt. Und häufig ist dann eine bessere Entscheidung zu sagen, ich mache zwei Beweise gar nicht und dafür einen aber wirklich ausführlich. Dann kann man ja immer noch auf Nachfrage bei den Beweisen, die man weggelassen hat, sagen, okay, die Idee ist ungefähr das. Die Idee ist, dass man das und das zeigt und dann wirft man da dieses Lemma drauf, das wir gesehen haben. Oder man macht eine Skizze und sagt, okay, die Idee ist zu zeigen, dass diese Menge da drin liegt und dann zeigt man noch das und dann kommt das so raus. Das muss man üben. Beweisskizzen zu erklären ist schwierig, viel schwieriger als man denkt, das muss man wirklich üben. Und auch hier ist es wieder eine Geschmacksfrage. Manche Leute mögen das, wenn viele Beweisskizzen in einem Vortrag sind, weil sie das Gefühl haben, dass sie sehr viel mitnehmen an Ideen. Ich lege bei den Seminaren jetzt gerade in dem Status, in dem sie sind, auf was anderes Wert. Ich möchte sehen, ob sie Argumente wirklich detailliert erklären können. Und am Ende brauchen sie beides. Wenn sie mit dem Studium fertig sind, dann würde ich mir wünschen, dass sie beides können. Ja, und jetzt noch so ein generelles Ding, Tipp- und Schreibfehler habe ich vorhin schon angemerkt. Bitte lesen Sie Ihre Folien Korrektur, am besten mehrmals oder lassen Sie noch eine andere Person drauf gucken. Achten Sie auf Lesbarkeit, Farbe, Größe. Da gibt es viele Tricks. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass Leute ganz toll mit so Folienschnipseln gearbeitet haben. Wirklich super. Die haben dann also nicht zwei Folien geschrieben und 3 Tage überlegt, was muss wohin und in welcher Reihenfolge, sondern die haben einfach alle Resultate auf einzelne kleine Stücke Folie geschrieben und konnten das dann immer so hinsortieren, dass genau das sichtbar war, was man brauchte. Fand ich super, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, und ist was, was ich mir auf meine Liste von praktischen Dingen geschrieben habe. Probieren Sie Dinge aus. Das ist vielleicht das Wichtigste in dieser Kategorie Handwerkliches. Probieren Sie Dinge aus. Manche Leute wirken ganz toll an der Tafel, weil sie eine super Schrift haben, eine tolle Präsenz und weil sie auch ganz toll klarkommen mit diesem Zusammenspiel aus Schreiben und Erklären. Wenn das Ihre Stärke ist, dann kultivieren Sie das, üben Sie das andere auch, man weiß ja nie, wann man es braucht, aber kultivieren Sie Ihre Stärke. Wenn Sie damit nicht gut zurechtkommen oder wenn Sie umgekehrt denken, ich blühe eigentlich auf, wenn dahinter mir eine Folie ist, auf der tolle Sachen stehen, dann kultivieren Sie das. Aber dann üben Sie, das so zu machen, dass das Publikum gut mit einbezogen wird. Überlegen Sie, was Sie an Ihren Folien noch optimieren können und experimentieren Sie damit. Vor allem was das Wechselspiel angeht, aus Tafel und anderen Medien, finde ich da sehr viel Raum zum Ausprobieren und ich möchte Sie ermutigen, da einfach noch viel mehr zu experimentieren und mal zu gucken, was kann man wie kombinieren, was dauert wie lange, wo wirke ich wie, wo fühle ich mich wie, wie komme ich mit meinen Notizen zurecht, wo stelle ich mich hin, wenn ich dies und das und jenes mache. Einfach ausprobieren und dann gucken, wie fühlen Sie sich selber, was sagt Ihr Probepublikum, da können Sie ja auch Grüppchen bilden. Und miteinander so Dinge ausprobieren, das müssen ja gar nicht ganze Vorträge sein. Das kann ja auch mal so ein Schnipsel sein, wo man einfach nur ausprobiert, wie würde ich das erklären? Was würde ich auf eine Folie schreiben? Oder kriege ich das vielleicht komplett an der Tafel hin? Einfach mal los. Und ich mache das selber auch. Jedes Mal, wenn ich eine Vorlesung halte, überlege ich mir an einigen Stellen nochmal neu, wie könnte ich das anders machen? Was könnte ich da ausprobieren? Und das macht auch Spaß. Man lernt dabei noch was über sich selbst. Man lernt, wie man wirkt, man lernt, ob man nicht etwas doch noch auf eine andere Weise erklären sollte, in einer anderen Reihenfolge oder ob dieses eine Beispiel, das einem jetzt eingefallen ist, vielleicht eine besonders schöne Motivation ist für diesen Teil der Mathematik, über den man da gerade spricht. Es lohnt sich da einfach rumzuprobieren und rumzuspielen. Und damit bin ich beim letzten Punkt, beim Thema Auftreten. Natürlich sind Sie nervös, wenn Sie zum ersten Mal einen Vortrag halten oder wenn Sie noch nicht so oft vorgetragen haben. Es gibt Leute, die grundsätzlich nervös werden, wenn sie vor einer kleinen Gruppe von Menschen sprechen sollen oder vor einer großen Gruppe von Menschen. Das ist völlig normal, das macht überhaupt nichts. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man diese Nervosität merkt. Und dabei ist auch egal, ob man die Nervosität wirklich körperlich sieht. Manche Leute zittern ein bisschen oder laufen nervös hin und her oder machen was Komisches mit ihren Armen. Bei manchen merkt man es an der Stimme, bei manchen merkt man es am Blick, bei manchen merkt man es daran, dass sie sich versprechen, ein bisschen stottern, dass sie nervös lachen, was auch immer, egal was es ist. Ich finde das persönlich überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man am Anfang des Vortrags merkt, oh, jetzt habe ich mich zum dritten Mal versprochen. Und wenn man dann einfach sagt, Entschuldigung, ich bin sehr nervös, deswegen habe ich mich jetzt ein paar Mal versprochen, das wird bestimmt gleich besser. Das macht nichts. Und selbst wenn es eine Situation sein sollte, die, ich sag mal, im Sinne des richtigen Lebens wichtiger ist als ein Seminarvortrag, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, eine Lehrprobe in der Schule, ein Vortrag auf einer Konferenz, was auch immer, selbst dann ist Nervosität nicht schlimm. Nervosität heißt einfach nur, dass Ihr Körper Ihnen sagt, dass das, was da jetzt gerade passiert, wichtig für Sie ist, dass Sie Ihre Sache gut machen wollen und dass Sie vielleicht irgendwelche Befürchtungen haben, dass es weniger gut läuft, als sie sich das wünschen. Manchmal ist man zu Recht nervös, weil man einfach schlecht vorbereitet ist. Ja, okay, das ist dann eben so, aber auch dann ist es nicht schlimm, wenn das Publikum die Nervosität bemerkt. Machen Sie nicht den Fehler, ganz viel Energie da reinzustecken, zu versuchen, Ihre Nervosität zu überspielen oder zu verstecken. Das lohnt sich nicht. Bei den meisten Leuten geht die Nervosität nach ein paar Minuten von alleine weg oder wird jedenfalls deutlich weniger, wenn Sie einmal tief durchatmen, wenn Sie zu sich selber sagen, ja, okay, ich bin nervös, ist nicht schlimm, und wenn Sie anfangen zu erzählen und dann auf einmal im Thema drin sind. Das ist wie Magie, und ich habe das schon so oft beobachtet, auch in Tausenden von Prüfungen. Die Leute fangen an zu erklären, sie kommen in den Stoff rein und dann ist auf einmal die Nervosität weg oder jedenfalls fast weg. Machen Sie sich das zunutze. Bereiten Sie sich gut vor, und wenn Sie dann da stehen und nervös sind, dann sagen Sie sich selber, das ist okay, ich bin nervös, das ist ganz normal. Wenn ich gleich anfange zu reden und im Thema drin bin, dann wird das bestimmt besser. Und genauso wird es kommen. Die Nervosität wird weniger, irgendwann werden Sie das gar nicht mehr merken, weil Sie total im Stoff drin sind. Und dann müssen Sie sich auch nicht zu viel Gedanken darüber machen, wie wirke ich jetzt und inwiefern ist diese Nervosität ein Problem für meine Wirkung. Manchmal sage ich Leuten, dass ich finde, dass sie unter Nervosität weniger kompetent wirken oder weniger sicher, als sie eigentlich sind oder sein könnten. Das mache ich aber nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass den Leuten das selber nicht so bewusst ist. Zum Beispiel sage ich Leuten manchmal, wenn sie nervös sind, klingt ihre Stimme komisch und dann wirken sie unsicher. Und dann wissen die Leute, aha, ich bin zwar total kompetent und super vorbereitet, aber die Nervosität macht was mit meiner Stimme, das dafür sorgt, dass ich nicht so wirke. Okay, Lesezeichen, ich achte mal drauf, was macht meine Stimme, wenn ich nervös bin, vielleicht kann ich daran arbeiten. Bei manchen Leuten ist es die Körpersprache, die sich verändert, oder die Körperhaltung, auch das habe ich schon erlebt. Zwei Leute, beide klein und schmal, stehen an der Tafel, beide total kompetent, super vorbereitet, aber die eine Person wirkt unsicher und die andere nicht. Habe ich alles schon gesehen. Und dann sitze ich da und überlege, was ist es? Was ist der Unterschied? Woran liegt es? Und das sind meistens Kleinigkeiten. Das kann die Stimme sein, Lautstärke oder Klang. Es kann auch sowas wie Körperhaltung sein, Körpersprache. Das heißt, wenn Sie denken, dass Sie sowas bei sich feststellen, dann können Sie auch einfach mal Leute fragen, wie wirkt es, wenn ich dies und das und jenes mache? Ich habe den Vorschlag bekommen, das in einem Workshop aufzugreifen, und das werde ich machen demnächst, denn ich finde das Thema selber auch total spannend und habe für mich selbst auch daran gearbeitet, was passiert bei Nervosität, wie fühle ich mich dann, wie wirke ich dann und was für Tricks kann ich für mich selber entwickeln, um das ein bisschen abzudämpfen. Denn die Nervosität geht nicht weg, aber man kann unterschiedlich damit umgehen. Und wenn es so ganz krasse Äußerungen gibt, zum Beispiel bei der Stimme oder bei der Körperhaltung, die dazu führen, dass man weniger kompetent wirkt, als man eigentlich ist, dann ist es was, woran man arbeiten sollte. Denn ich wünsche mir zumindest, dass Sie alle genauso kompetent wirken, wie Sie sind und dass das nicht durch sowas abgedämpft wird. Gut, da hatte ich jetzt also Stimme, Körpersprache, Blickkontakt. Das sind so Sachen, die manchmal von Nervosität beeinflusst werden. Dann, ja, was gehört noch zum Auftreten? Vielleicht, wie frei man spricht. Nehmen Sie ruhig Notizen in die Hand und dann gucken Sie halt drauf, wenn Sie sie brauchen, und wenn nicht, dann nicht. Auch das, würde ich sagen, muss man einfach üben und ein bisschen ausprobieren. Manche stört das, wenn sie was in der Hand haben, aber dann quatschen die los und ihre Zeitplanung klappt nicht mehr. Oder sie vergessen, was sie sagen wollten. Manche haben Notizen in der Hand und gucken aber nicht drauf. Die brauchen das wirklich nur zur Sicherheit. Und manche lesen ziemlich viel ab. Das kann am Anfang zum Üben aber auch vorteilhaft sein, weil man dann Sachen da ausformuliert stehen hat und eben nicht frei improvisiert und dann vielleicht Sachen erzählt, die Quatsch sind oder die zu lange dauern, weil man erst über die Formulierung nachdenken muss. Da würde ich also auch sagen, experimentieren ist das Stichwort. Und beim Umgang mit Fragen habe ich auch nochmal hier beim Thema Auftreten das stehen. Denn wie man auf Fragen reagiert, jetzt gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher persönlich, hat viel damit zu tun, wie der Vortrag insgesamt wirkt. Das ist auch was ich erst im Laufe der Zeit gelernt habe. Manche Leute wirkten im Prinzip an der Tafel kompetent, aber dass sie manche Sachen nicht so gut verstanden hatten, zeigte sich dann, wenn irgendwo nachgefragt wurde. Das kann passieren. Und dann war es nicht immer inhaltlich, sondern manchmal war es einfach nur die Art, wie reagiert wurde, weil die Leute quasi total zusammengezuckt sind und auf einmal wie in der Prüfung da standen und Angst hatten, was Falsches zu sagen. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute arrogant auf Fragen reagiert haben, irgendwie überheblich oder so nach dem Motto, was ist das denn für eine Frage, das ist doch klar. Ich habe erlebt, dass Leute Fragen ignoriert haben. Ich habe erlebt, dass Leute auf Fragen unterschiedlich reagiert haben, je nachdem, ob die von Mitstudis kamen oder von einem Professor, einer Doktorandin, was auch immer. Gehen Sie mal in sich und überlegen Sie, was passiert denn eigentlich in dem Moment, wo eine Frage kommt. Vielleicht ist es eine ganz einfache inhaltliche Frage. Jemand hat kurz nicht zugehört oder ich habe mich an der Tafel verschrieben oder ich habe etwas ziemlich schnell, ziemlich kurz erklärt und es ist wirklich einfach nur eine inhaltliche Nachfrage. In dem Fall würde ich sagen, hey, danke für die Frage, danke für das Interesse. Und mit dieser Haltung sollte man dann die Frage beantworten. Wenn man in Zeitnot ist, was man nicht sein sollte, aber wenn man in Zeitnot ist, das kann ja passieren, dann ist es okay zu sagen, oh, vielen Dank für die Frage. Wenn das okay ist, beantworte ich die am Ende. Gleichzeitig sollte man sich klar machen, dass es Fragen gibt, die, wenn sie nicht beantwortet werden, dazu führen, dass die Person dann erstmal für eine Weile abgehängt ist. Und das ist auch nicht so besonders nett. Deswegen empfehle ich immer, die Zeitplanung so zu machen, dass man auf jeden Fall Zeit hat, um Fragen zu beantworten. Im Prinzip sind Fragen ja ein Ausdruck von Interesse des Publikums. Das heißt, wir sollten uns darüber freuen und wir sollten diese Fragen positiv aufnehmen. Jetzt gibt es aber auch Fragen, die nicht kommen, weil jemand was nicht verstanden hat oder kurz nicht zugehört hat, sondern die kommen, weil eine Person gucken will, stimmt das da wirklich so? Ist das Argument da wirklich in Ordnung? Hat die Person sich das wirklich gut überlegt, die da vorne steht? Ich stelle manchmal solche Fragen. Das kann sowas sein wie, da steht eine Definition und ich habe das Gefühl, dass da was nicht ganz sauber ist. Und dann frage ich nach. Oder ein Argument kommt mir unnötig kompliziert vor und dann frage ich nach, geht das nicht auch so und so? Oder eine Person erzählt einfach Quatsch und dann frage ich nach, Moment mal, habe ich das richtig verstanden? Das mache ich dann tatsächlich nicht als Publikumsmitglied, als Interessierte, sondern in dem Moment habe ich so ein bisschen den Prüfungshut auf. Denn wenn ich in solchen Seminaren sitze, dann ja nicht nur aus Interesse, sondern auch, weil ich die Funktion habe, zu prüfen, ob an Ihrem Vortrag alles Hand und Fuß hat. Das ist meine Aufgabe in dem Moment. Und ich kann verstehen, dass das dann dazu führt, dass Sie so ein Prüfungsgefühl haben und dass Sie dann denken, oh Gott, ich will jetzt bloß nichts Dummes sagen. Das ist alles nachvollziehbar. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen aber ganz deutlich sagen, diese Art von Nachfragen ist nie böse gemeint, sondern es geht wirklich nur darum, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wie gut Sie den Stoff verstanden haben und ob Sie sich an der Stelle genug Gedanken gemacht haben. Wenn dann dabei rauskommt, dass Sie irgendwo nicht mitgedacht haben, dann freue ich mich darüber natürlich nicht. Das ist dann ein berechtigter Kritikpunkt. Aber es passiert ja auch nichts Schlimmes. Sie können im Kontext von Seminarvorträgen üben, mit solchen kritischen Fragen umzugehen. In einem Kontext, in dem Ihnen ziemlich wenig passieren kann. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Das Allerschlimmste im Kontext Seminarvortrag. Okay, ich stelle ein paar Fragen, Sie haben keine Ahnung, ich frage weiter, Sie haben immer noch keine Ahnung und wollen dann den Vortrag abbrechen, zum Beispiel. Das ist im Kontext des Seminars so ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Vielleicht fängt auch mal jemand an zu weinen oder so. Okay, passiert extrem selten. Auch dass Vorträge abgebrochen werden, passiert extrem selten. Meistens sagen die Leute irgendwann einfach, tut mir leid, weiß ich nicht, habe ich mich nicht darauf vorbereitet und der Vortrag geht weiter. Wenn das sehr oft passiert, okay, dann kommt vielleicht die Regel, das Leben ist zu kurz, aber das ist so selten, ihnen passiert da nichts Schlimmes. Im richtigen Leben da draußen, da kann es ihnen passieren, dass wenn sie auf eine Frage schlecht reagieren, dass dann davon ein Job abhängt oder der Erfolg eines Projekts oder irgend sowas. Das heißt, dann sollten Sie vorbereitet sein. Aber hier im Seminar, da können Sie das üben. Und deswegen möchte ich Sie ermutigen, zu überlegen, wie gehe ich mit Fragen um, was kann ich da ausprobieren und diese Spielwiese zu nutzen. Jedes Vorrechnen in der Übung, jeder Seminarvortrag ist eine Möglichkeit, um zu üben, mit Fragen umzugehen. Und Sie üben das da in einem Kontext, in dem die Leute grundsätzlich erstmal positiv eingestellt sind, die sind interessiert. Und ja, ab und zu werden Fragen kommen, die dazu da sind, sie so ein Stück weit zu prüfen. Das gehört mit dazu. Aber selbst das ist dann nie unfreundlich gemeint, sondern es geht immer nur darum zu gucken, passt das, haben sie sich gut vorbereitet, wie gut sind sie im Stoff drin. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann mal, wie gesagt, selten, aber dass mal ein Vortrag tatsächlich nicht gut genug ist für die Ausarbeitung. Und das ist davon auch nicht das Ende der Welt. Umgekehrt heißt aber dieses Üben, mit dem Umgang mit Fragen, dass sie, wenn sie später rausgehen in die Welt und dann da in Situationen sind, wo sie vor Leuten stehen und vielleicht Dinge gefragt werden, dass sie dann vorbereitet sind. Sie wissen dann, okay, Fragen machen mich nervös oder Ich freue mich über Fragen. Oder ich habe manchmal nicht genug Zeit, die gut zu beantworten. Das heißt, da muss ich mir was überlegen. Oder manchmal überfordert mich Fragen und dann muss ich mir überlegen, was antworte ich dann und wie gehe ich damit um. Ich kenne Leute, die im Vortrag gar keine Fragen haben mögen und die grundsätzlich sagen, bitte unterbrechen Sie mich so wenig wie möglich. Ich freue mich über Fragen, aber mich bringt das total raus und ich finde viel besser, wenn mir alle Fragen erst am Ende des Vortrags gestellt werden. Und dann habe ich extra Zeit eingeplant und dann können wir das alles in Ruhe besprechen. Wieso nicht? Was noch? Ich finde, dass zum Auftreten auch gehört, dass die Vortragssituation einen klaren Anfang hat und ein klares Ende. Das hatten wir beim Thema Inhalt schon, aber ich finde auch, dass beim Auftreten das eine Rolle spielt. Wenn der Vortrag beginnt, dann sollte meine ganze Körpersprache sagen, hallo, hier bin ich, jetzt beginnt der Vortrag, mein Name ist so und so, mein Thema ist das und das, herzlich willkommen, jetzt geht's los. Das muss ich nicht alles mit Worten sagen, aber meine Körpersprache sollte das ganz deutlich sagen und auch ganz deutlich zugewandt. Und während ich das mache, sollte ich nicht abgelenkt sein davon, dass ich Folien sortiere oder mich irgendwo hinklicke oder meine Notizen nochmal kurz anschaue. Das muss ein Moment sein, der komplett dem Publikum gehört, sodass es aufmerksam wird und sich freut auf das, was da jetzt kommt. Genauso am Ende. Das Ende des Vortrags sollte klar markiert sein, vielleicht noch mit ein, zwei abschließenden Sätzen oder Bemerkungen. Und dann sollte irgendeine Formulierung kommen, also sowas wie, das ist das Ende meines Vortrags, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Oder, so, das war's, jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Oder, damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen, Dankeschön. Was auch immer, überlegen Sie sich Ihre eigene Schlussformulierung. Ich habe Leute erlebt, die hatten wirklich so eine Art, da war das Markenzeichen, dass die immer am Ende ihres Vortrags so bestimmte Sachen gesagt haben. Das ist ziemlich witzig, wenn man die Leute eine Weile kennt. Zum Beispiel habe ich erlebt bei einer Person, die hat am Ende immer so den Satz zu Ende geschrieben, hat sich dann umgedreht, die Leute angeguckt und gesagt, hier höre ich auf. So, nur als Beispiel. Ich glaube, das war's. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich noch allgemeine Bemerkungen habe. Es gibt so ein paar No-Gos, die habe ich aber zwischendurch erwähnt. No-Go ist für mich, dass man sehr viel mit dem Rücken zum Publikum steht. No-Go ist für mich, dass man so leise spricht, dass die Leute nichts verstehen. No-Go ist, dass man nicht auf Kommentare oder Fragen eingeht. Also im Sinne von gar nicht, dass man die total ignoriert. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge. Beim Thema Fragen fällt mir noch ein, dass es Situationen gibt, wo im Publikum wirklich Leute sitzen, die unfreundlich sind, die auch unfreundlich fragen oder die ganz oft unterbrechen und damit total den Ablauf stören. Das habe ich selber schon erlebt als Vortragende und man muss üben, mit sowas umzugehen. Als es mir zum ersten Mal passiert ist, fand ich das auch wirklich schwierig. Denn in dem Raum waren nicht nur Schülerinnen und Schüler und Studis und sowas, sondern auch ein paar echte mathematische Koryphäen. Und eine von diesen Koryphäen hat mich ständig unterbrochen. Und dann stellen Sie sich mal vor, Sie stehen da und da sind diese weltberühmten Leute und eine davon unterbricht Sie ständig. Und eigentlich wollen Sie sagen, boah, jetzt halt doch bitte mal die Klappe. Aber das sagen Sie in dem Moment nicht, sondern Sie überlegen sich, was mache ich? Wie kann ich höflich und freundlich, aber trotzdem klar sagen, dass das jetzt zu viele Fragen sind und zu viele Unterbrechungen und dass ich jetzt überhaupt nicht vorankomme in dem Stoff, den ich vorbereitet habe? Das ist knifflig, das muss man wirklich üben. Und wie Sie sehen, komme auch ich noch immer wieder in Situationen, wo ich merke, das ist schwierig, das hatte ich so noch nicht. Darüber muss ich erstmal nachdenken. Okay, letzter Kommentar. Ich mag es, wenn ich in einem Vortrag ein bisschen die Persönlichkeit der Person sehe. Damit meine ich, dass es eine gute Idee ist, sich Dinge abzugucken, die einem gefallen. Ich habe mir definitiv Dinge abgeguckt bei Leuten in Vorlesungen, die mir gefallen haben. In meinem Vorlesungsstil finden Sie auf jeden Fall ein paar Sachen wieder, die ich bei anderen Leuten gesehen habe und die ich da wirklich gut fand. Und irgendwie ist aus diesem ganzen Mischmasch jetzt mein eigener Vorlesungsstil geworden. Und der verändert sich auch über die Jahre, so wie Leute sich eben verändern. Aber ein paar Dinge sind ganz bestimmt mein Markenzeichen. Das ist irgendwie gewachsen. Ich habe niemanden kopiert. Und auch dann, wenn mir Dinge gut gefallen haben, dann habe ich die zwar aufgegriffen, aber ich habe die nie einfach nur eins zu eins kopiert. Und ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, so etwas Ähnliches zu versuchen. Wenn Ihnen Dinge gut gefallen, also eine Vortragstechnik oder eine Art und Weise, wie eine Person sich präsentiert oder wie gewisse Dinge strukturiert und aufgebaut sind, dann überlegen Sie, was genau Ihnen daran gefällt, übernehmen Sie das und üben Sie, ob Sie damit gut zurechtkommen. Und machen Sie das dann zu Ihrem eigenen Ding. Versuchen Sie nicht, eine Person zu kopieren, denn eine Kopie ist nie so gut wie das Original. Und dann ist ja besser, wenn Sie selber sich so entwickeln, dass Sie ein spannendes Original sind, als wenn Sie eine Kopie von einer anderen Person sind. Ich sage das deshalb, weil ich das schon erlebt habe. Ich habe erlebt, dass Leute einen Vorlesungsstil kopiert haben vom Doktorvater oder von der Lieblingsprofessorin oder von irgendeinem Kollegen, was auch immer. Und das wirkt immer irgendwie merkwürdig, weil man dann die ganze Zeit an die andere Person denkt, wenn man die kennt. Und dann wirkt es irgendwie seltsam und künstlich. Manchmal wirkt es auch unfreiwillig komisch, das habe ich auch schon erlebt. Und das heißt, egal wie gut Sie gewisse Dinge finden, nie das einfach nur übernehmen und kopieren, das ist auch für die beteiligten Personen sonst manchmal gruselig. Ich stelle es mir jedenfalls so vor. Wenn ich mir vorstelle, da wäre eine Person, die hält einen Seminarvortrag und das sieht so aus, als würde die Person mich kopieren oder Imke kopieren oder Herrn Arnold kopieren oder so, dann würde ich das wahrscheinlich ein bisschen gruselig finden. Das heißt also, dass bei allem, worauf man so achten muss, inhaltlich, handwerklich, beim Auftreten, dass da immer noch genug Raum sein muss für ihr eigenes, für ihre eigene individuelle Art, sich zu präsentieren, rumzustehen oder rumzulaufen, zu sprechen, zu argumentieren. Da ist Raum, sich auszuprobieren. Und meistens merken Leute das selber, wenn etwas sich irgendwie komisch und falsch anfühlt, aber nicht immer. Manchmal braucht man eine Rückmeldung von außen, die einem zum Beispiel sagt, ich finde, du machst zu viele Witze. Ich verstehe, dass du gern locker sein möchtest, aber das ist ein bisschen zu viel. Oder, ja, ich verstehe, dass du Wert drauf legst, auf eine gewisse Art und Weise zu formulieren, aber ich finde, dass du das ein bisschen übertreibst und es wirkt ein bisschen, die Wirkung ist vielleicht nicht genau die, die du dir vorgestellt hast. Das sind manchmal Kleinigkeiten und gerade weil einem die häufig selber nicht auffallen, ist man da auf Leute angewiesen, die einem was sagen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich im Pro-Seminar Leute gesehen habe, die handwerklich gut waren und auch inhaltlich gut und bei denen ich aber trotzdem noch so ein bisschen was Persönliches gesehen habe. Das ist toll. In solchen Momenten freue ich mich am meisten und ich möchte Ihnen allen Mut zusprechen, genau das auszuprobieren. Werden Sie einfach inhaltlich und handwerklich so gut, wie Sie können. Nehmen Sie Unterstützung an und Hilfe. Probieren Sie aus und geben Sie am Ende dann noch so ein bisschen Persönlichkeit rein. Dann halten Sie alle super Vorträge. Und ich freue mich drauf, dass ich jetzt schon weiß, dass ich einige von Ihnen auch schon, dass ich einige von Ihnen auch noch häufiger vortragen sehen werde. Das wird eine große Freude für mich sein. Und bitte sprechen Sie mich an, wenn Sie zu diesem Thema noch Hinweise haben oder Fragen. Ich danke an dieser Stelle allen, die mitgeholfen haben bei der Organisation beim Pro-Seminar oder die durch Kommentare und Gespräche hinterher mir geholfen haben, Dinge zu klären und noch neue Perspektiven zu bekommen. Ich habe hier einen riesigen Notizzettel und der wäre bestimmt nicht so umfangreich, wenn ich nicht so viele Gespräche dazu gehabt hätte. Also vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Sie, Studis, für Ihre vielen interessanten Vorträge und dafür, dass Sie sich für das Pro-Seminar Algebra interessiert haben. Das war ein großer Spaß, ich freue mich auf die Ausarbeitung und bitte, bitte nehmen Sie all unsere Hinweise auf als Möglichkeit, um sich zu verbessern und sich weiterzuentwickeln. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge und tschüss erstmal. Na, wo ist die Musik? Da ist sie.